Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Tag. Der Erkenntnisfortschritt in und durch die Corona-Pandemie ist gewaltig. Wir alle haben wahnsinnig viel gelernt. Praktisch, wie wir auf uns aufpassen, um diesen unsichtbaren Feind zu bekämpfen oder wenigstens in den Griff zu kriegen. Die Virologen haben uns auf ihr Feld geführt und medizinisch aufgeklärt. Und wir haben eine ganz neue Sprache gelernt, von Durchseuchung bis Überzähligkeit. Soziologen untersuchen schon jetzt, was die Krise gesellschaftlich mit uns macht. Und die Philosophen? Sie sind seit alter Zeit zuständig für die ganz großen Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Die Frage, was wir tun sollen, ist eine ethische Frage und war lebenswichtig in der Corona-Krise. Trotzdem haben wir lediglich Einschätzungen und die Politik trifft Entscheidungen sehr, sehr oft auf der Basis einer Risikobewertung, die eigentlich noch gar nicht möglich ist. Die Philosophen Nikhil Mukherjee und Adriano Manino sind Mitglieder einer interdisziplinären Forschungsgruppe, die Strategien zum Umgang mit der Covid-19-Pandemie und anderen Katastrophenrisiken entwickelt. Sie haben einen Essay geschrieben mit dem Titel »Was in der Krise zählt« über Philosophie in Echtzeit. Damit wollen die Autoren unter anderem dafür plädieren, der Katastrophenethik in der angewandten Philosophie einen prominenteren Platz einzuräumen. Über diese Art der philosophischen Risikobewertung habe ich mit Nikhil Mukherjee gesprochen. Er ist Philosoph und Ökonom und Geschäftsführer des Studiengangs Philosophie, Politik, Wirtschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Herr Mukherjee, was ist Risikoethik und warum interessieren Sie sich dafür?
Ja, Risikoethik ist ein Teilbereich, könnte man sagen, der angewandten Ethik, wo es darum geht, dass man nicht stilisierte Fälle betrachtet, wo ich mich zwischen A und B entscheiden kann und ich die Konsequenzen jeweils von der Handlung A und der Handlung B mit Sicherheit kenne, sondern es gibt eben entweder Unsicherheiten, dass ich gar nicht weiß, was da überhaupt resultieren kann, oder ich habe nur also bruchstückhafte Erkenntnisse darüber, was resultieren kann, oder ich kann Wahrscheinlichkeiten angeben. Und im ersten Fall spricht man von Unsicherheit, im zweiten Fall würde man von Risiko sprechen. Der Grund, warum ich mich dafür interessiere, ist, dass es eigentlich für jede Art von angewandter Ethik sehr, sehr wichtig ist, Risikoabwägungen zu treffen. Denn in der realen Welt haben wir es immer mit Unsicherheiten zu tun und mit Risiken. Und wir kommen gar nicht umhin, uns mit diesen Fragen zu befassen.
Und die Philosophie in Echtzeit aus dem Titel meint jetzt einfach, dass sie Phänomene nicht nachträglich analysieren, wie etwa Historiker das tun würden, retrospektiv, sondern jetzt als Beitrag eben zu dieser Pandemie, zu dieser Katastrophe?
Genau. Und wir haben uns gewissermaßen im Vorausblick schon auseinandergesetzt mit einem Einwand, der ja kommen musste, der jetzt auch natürlich vorgebracht wird gegen uns, der da lautet, naja, im Nachhinein weiß man natürlich immer mehr. Und das
hört
wurde
man jetzt öfter, diesen Satz.
Genau, ja, und das ist natürlich auch eine Sache, die beispielsweise Herr Spahr von sehr prominenter Stelle dann auch bemüht hat. Er hat gesagt, wir müssen uns sehr viel dann verzeihen, wenn diese Krise vorbei ist, ne? Weil im Nachhinein wird es natürlich Leute geben, die das besser gewusst haben. Uns war es wichtig, hervorzuheben, dass wir nicht im Nachhinein kommentieren. Aber uns geht es natürlich insbesondere darum, wie man mit einer solchen Situation, die sich vor den eigenen Augen entfaltet, überhaupt umgehen kann. Deswegen Philosophie in Echtzeit. Und vielleicht können wir auf diesen Begriff ein bisschen eingehen, denn das ist nicht einfach nur dahergesagt, sondern das ist schon wirklich auch ein überlegtes theoretisches Konzept, das dahinter steht.
Dann erklären Sie doch mal, wo das herkommt.
Also es gibt bereits in der Ethik den Begriff der Philosophie mit Deadline. Das bedeutet, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, wo ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen ist. Also beispielsweise könnte man sagen, also die Idee, dass Autos auch selbst fahren können, die wurde irgendwann mal ausgeheckt und dann war es irgendwo klar, dass die Technologie so weit fortschreiten wird, dass es diese autonomen Fahrzeuge auch irgendwann geben kann. Die Frage ist dann natürlich, wenn die Technologie so weit ist, wie wollen wir mit dieser Technologie umgehen? Also welche regularischen Vorschriften gibt es da? Kann man sowas überhaupt zulassen? Was sind im Allgemeinen die ethischen Kriterien, die man da anlegen muss? Und die Deadline liegt in der Zukunft, aber irgendwann wird die eintreten. Also das ist die Idee einer Philosophie mit Deadline. Deadline per se bedeutet nicht, dass man unter Zeitdruck entscheiden muss. Es bedeutet einfach nur, dass man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden muss. Und Philosophie in Echtzeit ist jetzt Philosophie mit Deadline, aber unter akutem Deadline-Druck. Das heißt, eine Situation tritt ein, mit der wir nicht gerechnet haben, eine Katastrophe, und wir müssen in diesem Moment, wo die Katastrophe eingetreten ist, schon entscheiden.
Und dieses Bewusstsein ist ganz stark natürlich bei allen vorhanden, wenn wir jetzt zurückkehren zur Corona-Krise. Noch nie, hat Jürgen Habermas gesagt, angesichts dieser Pandemie gab es so viel Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen. Und wir müssen natürlich ergänzen, auch entscheiden, denn es musste in den vergangenen Wochen ganz viel entschieden werden für ganz viele Menschen, aber eben auch gegen anderes, gegen die Wirtschaft beispielsweise.
Ich weiß nicht genau, ob gegen die Wirtschaft entschieden wurde. Also die Frage ist ja immer, welche wählbaren Alternativen hat man überhaupt zur Verfügung? Es mag jetzt so aussehen, als ob wir irgendwie entschieden hätten, zu Lasten der Wirtschaft, um die Gesundheit zu schützen. Ich sehe das nicht so. Ich denke sogar, wenn man noch früher gehandelt hätte und diese Epidemie in Deutschland im Keim erstickt hätte, dann hätte man ja noch ein stärkeres Abwägungsproblem gehabt. Also man hätte ja sagen müssen, dann, wir haben jetzt erst ein paar 100 Infizierte und noch niemand ist gestorben. Und warum machen wir dann die Grenzen dicht? Warum verordnen wir eine Maskenpflicht? Warum schränken wir das öffentliche Leben ein? Ich denke aber, dass genau das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die beste Wahl gewesen wäre. Also das heißt, wenn so eine Epidemie im Anlaufen ist und man sie noch stoppen kann, dann hätte man früh einschreiten müssen. Und das wäre eigentlich auch der beste Weg gewesen, wirtschaftlich mit dieser Frage umzugehen. Denn das Problem für die Wirtschaft ist natürlich, dass wir diese Unsicherheit haben, dass Leute infiziert werden können. Beispielsweise, wenn man in einen Gastronomiebetrieb geht, ein Café oder ein Restaurant, oder wenn man irgendwie öffentlich einkaufen geht in Geschäfte. Die Wirtschaft hat das Problem, dass Leute natürlich durch die aktuelle Lage verunsichert sind. Wenn die Ansteckungsgefahr sehr hoch ist, dann werden Leute einen Teufel tun, um einfach mal einen Kaffee sich zu treffen, weil die Kosten, die damit einhergehen können, potenziell, dass man schwer erkrankt und gegebenenfalls verstirbt, die sind natürlich enorm. Und die Abwägungen werden natürlich sich komplett ändern. Also das heißt, das ist in erster Linie wirklich ein wirtschaftliches Problem, dass so ein Virus grassiert. Und es ist im Interesse der Wirtschaft, dass man entschieden dagegen vorgeht. Deswegen sehe ich diesen Abwägungskonflikt eigentlich nicht.
Es ist ja auch deswegen so interessant, was Sie gerade erzählen, weil wir natürlich umso früher mit dem konfrontiert gewesen wären, was wir jetzt gelernt haben, als Präventionsparadox zu begreifen. Nämlich, je früher wir handeln, je stärker die Intervention greift, desto drängender kommt am Ende die Frage, was war denn das überhaupt?
Ja, ganz genau. Wir nennen das nicht Präventionsparadoxon, sondern den Catch-22 der Prävention. Das ist, also es handelt sich dabei eigentlich um ein allgemeineres Phänomen. Der Catch-22, das kommt aus einem Roman gleichen Namens, wo es eine Person gibt, John Tesarian, und der ist stationiert beim amerikanischen Militär in einer Mission auf einer Mittelmeerinsel und versucht natürlich seiner lebensbedrohlichen Situation zu entkommen. Der Zweite Weltkrieg tobt gerade, er möchte nach Hause. Und die einzige Möglichkeit, um das zu erwirken, ist, dass er sich mit Attest befreien lässt, und zwar deswegen, weil er verrückt ist. Also es gibt keinen anderen Grund, sich nach Hause schicken zu lassen, als dass man verrückt ist. Aber wenn er jetzt dieses Attest beantragt, dann tut er ja was, was offenkundig rational ist. Und deswegen wird er natürlich nicht befreit, weil er nicht verrückt sein kann. Und das ist diese beispielhaft jetzt diese Konstellation von Regeln, die eigentlich nicht erfüllt werden können. Das kann man natürlich auf die Prävention übertragen, man kann es auch auf andere Fälle übertragen als die Prävention. Aber in der Prävention ist es so, dass man die Schwierigkeit hat, dass man es nie gut machen kann. Also nehmen wir mal an, im Vorhinein, wir haben bestimmte Informationen und die würden nahelegen, dass es eine rationale Präventionsstrategie gibt. Wir ergreifen diese Präventionsstrategie und tatsächlich tritt ein größerer Schaden doch ein. Na, das kann man nie ausschließen, weil man kann nie alle Risiken ausschließen. Dann war die Prävention zu wenig, dann hätte man mehr tun müssen. Und nehmen wir aber an, in einem zweiten Fall, es passiert überhaupt nichts, weil die Prävention gut gegriffen hat. Das ist ja eigentlich die Situation, mit der wir es eher jetzt in Deutschland zu tun haben. Dann haben wir es mit einem anderen Einwand zu tun, nämlich, naja, die Prävention war umsonst. Man hätte eigentlich gar nichts tun müssen, weil es war ja gar kein Problem da. Also das ist der Catch-22 übertragen gewissermaßen auf die Präventionsproblematik. Das ist aber ein Problem aus der Logik, das natürlich Philosophinnen und Philosophen wohl bekannt ist.
Ich habe vorher durchgehört, Nikhil Mukherjee, dass Sie sagen wollen, und in Ihrem Buch schreiben Sie das auch relativ deutlich, tatsächlich hätte der Lockdown, also eine intensivere Art der Prävention in Deutschland schon früher stattfinden müssen. Wir haben ja wochenlang diese etwas befremdlichen Bilder aus China gesehen, von Straßensperren, von abgeriegelten Städten, von Polizei an jeder Ecke. Und das aber entgegen dem natürlichen Reflex, der diese Abschottung normalerweise für autoritär oder totalitär hält, haben wir das auch gut gefunden, weil die Maßnahmen mittelbar natürlich auch uns geschützt haben. Das war schon ein starkes Gefühl damals. Und man hoffte aber, es würde bei einer Epidemie bleiben, was es dann nicht war. Sie haben festgestellt, dass es tatsächlich Denkfehler gegeben hat, direkt am Anfang der Krise. Was meinen Sie?
Ja, also das, was wir in dem Buch diagnostizieren, ist eine Krise des Denkens. Und Krise des Denkens bedeutet nicht nur vereinzelte Denkfehler, sondern wirklich eine Sammlung an Fehlern, die, wie wir aus der empirischen Psychologie wissen, in solchen Situationen sogar erwartbar sind. Ja. Und einer von diesen Fehlern, der besteht schlicht darin, dass man das, was man aus der Vergangenheit kennt, überträgt auf die Zukunft. Also das heißt, wir, wenn man jetzt, sagen wir mal, zwischen 60 und 70 Jahre alt ist und schon das Berufsleben hinter sich hat, man genügend Lebenserfahrung hat, um Dinge einschätzen zu können, wie man halt so lebt in Deutschland und wie sich die Dinge so verhalten, dann kommt man auf die Idee zu sagen, naja, die Sachen werden immer besser, es gibt einen gesellschaftlichen Fortschritt und in all diesen Jahren habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass ich in ein Krankenhaus gegangen bin und da wurde ich abgewiesen, weil die keine Kapazitäten frei haben. Ich sehe nicht ein, warum wir uns gegen dieses Risiko absichern müssen. Das war ja genau das Risiko, das im Raum stand, dass die Intensivstationen Gefahr liefen, überzulaufen. Und erklären Sie jetzt mal jemanden, der also gesunden Menschenverstand hat und vernünftig ist und vielleicht auch wirklich gut ausgebildet ist, der sich das einfach nicht vorstellen kann, dass wir uns gegen dieses Risiko absichern müssen. Auch dann, wenn die Indizien alle darauf hindeuten, dass so ein Risiko wirklich real ist und dass es schon Präzedenzfälle in anderen Ländern gegeben hat. Wir haben, ja, also ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, aber also wir hatten gewissermaßen wirklich die glückliche Situation, dass es die Italiener vorher getroffen hat, was natürlich also eigentlich eine schreckliche Aussage ist zu treffen. Ne? Aber die haben uns gezeigt, worauf wir uns zubewegen, also welches mögliche Szenario im Raum steht. Natürlich ist das deutsche intensivmedizinische System besser als das italienische, aber wenn man von einer epidemischen Welle mit einer exponentiellen Ausbreitung getroffen wird, dann ist das einfach eine Frage von einer Woche mehr oder weniger, die das System standhalten kann. Und die Italiener haben uns gezeigt, vor unserer eigenen Haustür kann die gleiche Situation auftreten. Und das war dann der Warnschuss, der am Ende dann gehört wurde, so um den, sage ich mal, irgendwie, weiß nicht, 7., 8., 9., 10. März rum. Genau kann ich es nicht mehr datieren. Aber dann kamen die Berichte aus den Intensivstationen in der Lombardei und es war jedem klar, das kann bei uns genauso passieren. Wir nennen diesen Fehlschluss den Truthahn-Fehlschluss. Es gibt eine Geschichte, die das, oder eine stilisierte Geschichte, die jetzt nicht passiert ist, aber die das illustrieren kann. Stellen Sie sich vor, ein Truthahn wohnt bei einem Bauern und wird dort aufgezogen, das ist eigentlich ein Mast-Truthahn, der zum Festmahl dann verspeist werden soll. Aber für den Truthahn stellt sich das so dar, er wird jeden Tag gehegt und gepflegt und gefüttert und bekommt frisches Heu und geht dann davon aus, dass man es ja wohl mit ihm meint und man sich um sein leibliches Wohl kümmert. Dabei geht es eigentlich nur darum, ihn zu verspeisen. Und das wird ihm dann klar gemacht, erst wenn es soweit gekommen ist. Und genauso ging uns das auch.
Tiere scheinen eine Rolle zu spielen beim Thema Risikobewertung. Wir haben vom schwarzen Schwan gelernt während der Finanzkrise. Ich möchte noch ein anderes Beispiel in die Runde werfen nach Fukushima, also der Kernschmelze an einem Atomkraftwerk in der japanischen Stadt nach dem Erdbeben und den katastrophalen Flutwellen. Da haben wir schon mal was gelernt über Risikobewertung, nämlich so ungefähr, wenn wir die Atomkraftwerke so sicher bauen, dass sie gegen alles gefeit sind, also gegen Erdbeben und Bomben und Flutwellen und Terrorismus, dann werden sie so teuer, dass keiner sie mehr bauen oder haben will. Gibt es so eine ähnliche Rechnung auf die Gesundheitskosten einer Pandemie bezogen auch?
Gehen wir nochmal vielleicht zurück zu dem Ausgangspunkt der Pandemie. Also der ursprüngliche Verdächtige ist ja dieser Tiermarkt in Wuhan gewesen. Es gibt bei dieser gesellschaftlichen Praxis, soweit ich weiß, keine Gesamtkosten-Nutzen- und Risikokalkulation. Das ist einfach die Art und Weise, wie das Leute eben so machen. Und natürlich ist es in unserem Interesse, wo wir das wissen als westliche Welt, die ja auch getroffen werden kann von so einer epidemischen Welle, dass wir das mit China versuchen zu klären und die Möglichkeit solcher Märkte einzuschränken oder am besten komplett zu verhindern. Also es kann einfach nicht sein, dass man dort Wildtiere fängt und in Käfigen hält. Also ich meine, abgesehen davon, ist es ein tierethisches Problem natürlich, dass man so vorgeht. Das Gleiche könnte man sagen mit Blick auch auf die industrielle Produktion von Fleisch in der westlichen Welt. Aber dort ist es eben ein besonderes Problem, weil ja Menschenrechte, also das Recht nicht zu erkranken an einem potenziell hochgefährlichen Virus, dadurch schwer tangiert wird. Und das wäre eine Herausforderung für die Diplomatie, das sicherzustellen. Das würde ich auch als Bürger dieses Landes von meiner Regierung erwarten.
Das fand ich einen sehr interessanten Punkt in Ihrem Essay, dass Sie die Menge des Fleischkonsums oder Massentierhaltung anhand Ihrer Kriterien des Menschenschutzes so kritisieren können, dass Sie das als menschenrechtlich problematisch bezeichnen.
Ja, genau. Also man muss sich immer überlegen, wenn man etwas tut, gleich was es ist und auch wenn es also für andere Menschen harmlos erscheinen mag, ob das Konsequenzen hat, die anderen Menschen schaden können. Und hier sieht man, dass der Konsum von Fleisch von Wildtieren potenziell zu diesem Problem führen kann. Das heißt, also jede einzelne Konsumhandlung birgt dieses Risiko. Auch wenn das jetzt vielleicht ein paar Millionen Mal gut gegangen ist, bei dem nächsten Tier kann es sein, dass es infiziert mit so einem Virus und dieses Virus springt über, dass wir genau dann eine Materialisierung dieses Risikos beobachten und es zu diesem Ausbruch dann kommt. Also das heißt, wir bürden durch diese Praxis, oder was heißt wir, also unsere Mitmenschen aus China, die das so praktizieren, die bürden anderen Menschen ein Risiko auf und das per se kann man als Rechtsverletzung interpretieren. So ein Risiko darf man niemandem auferlegen. Und schon gar nicht, wenn es gar keinen guten Grund dafür gibt, weil, und das wissen wir auch aus der Forschung, der Fleischkonsum in der Menge, wie wir ihn betreiben, gar nicht erforderlich ist, um optimale Gesundheit zu gewährleisten.
Und diese Risikoabwägung, die Sie vornehmen, die lässt sich auch ziemlich gut, um diesen Exkurs in andere Themen abzuschließen, damit auf andere Bereiche übertragen, nämlich etwa den Klimawandel, weil man gar nicht mehr um die Frage, gibt es ihn überhaupt, streiten muss, sondern gleich zur Frage kommen könnte, was, wenn die Katastrophe eintritt?
Ja, da muss man vielleicht zwei, drei also grundsätzliche Punkte machen. Also
gerne.
Die Schwierigkeit, die wir haben in der Klimadebatte ist eigentlich, und das finde ich ist auch ein Versäumnis in der Diskussion, dass wir es mit einer rein wissenschaftlichen Diskussion zu tun haben, die dann zwischen denen abläuft, die davor warnen vor dem Klimawandel und den Folgen und denjenigen, die das bestreiten. Und dann sieht das immer so aus, die eine Seite sagt das eine und die andere sehr viel kleinere Seite, die Klimawandelleugner oder Skeptiker, könnte man sagen, die sagen eben das andere. Und in vielen Diskussionen, insbesondere beispielsweise im australischen Fernsehen, wenn man sich das anschaut, da gibt es sehr viele Klimawandelleugner, da sieht das dann so aus, als wäre das so eine 50-50-Wette. Ja. Und wir haben gesagt, selbst wenn man das anerkennt und sagt, gehen wir mal davon aus, der Klimawandel wird nur mit 50% Wahrscheinlichkeit so eintreten, wie er vorhergesagt ist, würde das denn dann gegen entsprechende Präventionsmaßnahmen sprechen? Und wir denken, weil die vorhergesagten Konsequenzen so dramatisch katastrophal sein könnten, ist es sogar, wenn man das für vergleichsweise unwahrscheinlich hält, oder nur 50% Wahrscheinlichkeit dem zuschlägt, absolut rational jetzt einzugreifen. Also man geht im Prinzip so vor, dass man sagt, man schenkt sogar den Skeptikern eine weitere Prämisse, die wir aus wissenschaftlicher Sicht, weil der Klimawandel mittlerweile natürlich also sehr, sehr gut erforscht ist, nicht mal schenken müsste. Aber selbst wenn man diese Prämisse schenken würde, dann würde man die Schlussfolgerung ziehen müssen, dass man trotzdem sich vorbereiten müsste. Und das ist, glaube ich, doch eine neue Betrachtung, die auf dem Grundmodell aufbaut, das wir eben einführen in dem Buch, wie man grundsätzlich über Risikoethik nachdenken sollte.
Danke, Nikhil Mukherjee, für dieses Beispiel. Sie haben schon mehrfach erwähnt in unserem Gespräch oder indirekt erwähnt, dass wir uns ja bei der Beurteilung der Reaktion auf die Pandemie auf einer Timeline bewegen, die unter anderem auch Entscheidungen von Tag zu Tag anders aussehen lässt oder anders notwendig macht. Ein Thema möchte ich gerne noch ansprechen, das sehr zögerlich behandelt wurde in Deutschland, an dem man aber diese Kalamität vielleicht auch gut aufzeigen kann. Das war das Thema der Maskenpflicht. Die politischen Entscheidungen dafür schienen relativ spät zu fallen. Klammer auf, es gab einfach auch nicht genügend Masken in Deutschland. Es war aber zudem auch noch so, dass sich die Wissenschaftler nicht eindeutig dafür ausgesprochen haben unter risikoethischen Gesichtspunkten, obwohl die Maske weltweit sozusagen als adäquates Schutzmittel schon bekannt und eingeführt war. Welche Rolle spielen Experten in diesem Zusammenhang und wie bewerten Sie diese widerstreitenden Reaktionen?
Ja, also bei der Mundschutzpflicht ist einiges schiefgegangen. Zum einen deswegen, weil man ein Urteil gefällt hat, nämlich das sind ja eigentlich Virenschleudern, es sollte gar keine Maskenpflicht geben. Und dann hat man das wieder rückgängig gemacht. Das sieht natürlich nicht gut aus in der Öffentlichkeit. Und man hätte im Grunde genommen eigentlich von vornherein auf eine Maskenpflicht bestehen können, zumindest als politisches Ziel. Weil wir wissen, dass es in den Ländern, die also erfolgreich mit der Pandemie umgegangen sind, also insbesondere Korea und Taiwan, ein Maßnahmenpaket gab, wo Maskenpflicht ein Teil von war. Und die sind eben sehr gut durch die Krise gekommen. Ja? Jetzt hätte man sagen können, okay, wir wissen jetzt nicht, ob es an der Maskenpflicht lag oder nicht. Aber man könnte ja auf die nachvollziehbare Idee kommen, dass man einfach das gesamte Maßnahmenpaket übertragen sollte. Ne? Also da sind dann schizophrene Maßnahmen drin wie eine Fiebermessung einerseits und eine Maskenpflicht auf der anderen Seite. Ne? Das scheint nicht zusammenzupassen. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass die Maskenpflicht vor allem dann schützt, wenn die Übertragung des Virus ausgeht von Leuten, die keine Symptome zeigen und die Fiebermessung ausschließen würde, dass Leute einen Raum betreten, einen öffentlichen Raum, die schon Symptome haben, dann ist es eine sehr sinnvolle Kombination aus Maßnahmen, die wir beide hätten verabschieden können. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, um sich für jede Eventualität abzusichern.
Ja? Warum ist es denn nicht erfolgt? Also und was sagt das über unsere Expertenlandschaft, die ja gerade wirklich heldisch gefeiert wird?
Da haben sich einige Leute, die ich jetzt vielleicht nicht namentlich benennen möchte, ja, aber relativ weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, also die Maskenpflicht ist nicht zu befürworten. Und es ist eine Sache, wenn das ein Politiker sagt oder eine Politikerin, die also so eine verpflichtende Maßnahme dann natürlich auch vertreten muss, vor dem Hintergrund aller Fakten. Es ist eine andere Sache, wenn man das als Wissenschaftler vertritt und dann sagt, es gibt keine wissenschaftlichen Indizien dafür. Also die Wissenschaft sollte nicht den Fehler machen, politische Erwägungen mit ins Kalkül einfließen zu lassen, sondern wir sagen, das sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die exklusiv damit beauftragt sind, die Wahrheit über eine Fragestellung herauszufinden, so gut sie das eben können. Aber das ist das Ziel. Und es schien mir doch so zu sein, dass die herausragenden Expertinnen und Experten, die sich gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen haben, aus wissenschaftlicher Sicht zu sehr ein politisches Kalkül hatten. Die haben einfach im Hinterkopf gehabt, es gibt gar nicht genügend Masken und deswegen haben sie ihre wissenschaftliche Einschätzung, so scheint mir, dieser Tatsache angepasst. Und mein Verständnis von der Rolle von Wissenschaft ist eigentlich, dass man politische Erwägungen komplett raushält und sich darauf konzentriert, was denn eigentlich die Tatsachen sind. Und die hätten natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon ergeben können, dass eine Maskenpflicht zumindest wissenschaftlich sinnvoll wäre.
Wir sprechen angesichts der Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, die ja auch in den vergangenen Wochen stattgefunden haben, von einem Konflikt von Sicherheit versus Freiheit. Ist da die Philosophie in Echtzeit eindeutig?
Es ist eine Frage der Gesamtabwägung und der Urteilsbildung, wie man das am Ende macht. Es sind einfach, also wir haben es mit einer sehr, sehr diffusen Situation zu tun. Es gibt sehr, sehr viele Rechtsansprüche, die von vielen Seiten ins Feld geführt werden. Es gibt sehr viele mögliche Konsequenzen und Tatsachen zu erwägen. Das Beste, was man da machen kann, ist, dass man sich auf die Hauptpunkte konzentriert und versucht, die in den Blick zu nehmen. Also ein Problem, das natürlich sehr viele Leute potenziell treffen kann, ist, dass das Recht auf Gesundheit tangiert wird, wenn so eine Epidemie sich unkontrolliert ausbreitet. Dann ist es natürlich aber auch wiederum so, dass wir nicht beliebig repressive Maßnahmen dagegen ergreifen können, weil natürlich ihr Recht und mein Recht, möglichst normal zu leben, auch berücksichtigt werden muss. Und wir müssen aber trotzdem natürlich in die Zukunft schauen und schauen, was denn passieren würde, wenn wir jetzt die Maßnahmen einfach nur lockern würden und auf eine Seite uns schlagen würden. Also das Recht auf freie Berufsausübung, das Recht auf Versammlung, das Recht auf Religionsausübung und so weiter. Wenn wir dem allen stattgeben würden, dann würde das unweigerlich dazu führen, dass wir das Recht auf Gesundheit, das man ja eben auch hat, unter Umständen stark tangieren können. Da kann ich nur warnen. Also wir müssen uns im Prinzip von beiden Seiten an die richtige Lösung heranarbeiten. Und das ist die philosophische Aufgabe, die wir in Echtzeit erledigen müssen.
sagt Nikhil Mukherjee, Philosoph an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und Mitglied einer Forschungsgruppe zum Umgang mit Katastrophenrisiken. Zusammen mit Adriano Mannino hat er bei Reklam einen Essay herausgebracht, Covid-19, was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit. Und das waren die Kulturfragen mit Karin Fischer am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse und jetzt geht's hier weiter mit Kultur heute.